Glauben schenken möge, dass er uns diesen Glauben stärken möge. Das ist der teure Glaube, von dem wir gestern in Kapitel 1, Vers 1 sprachen. Was ist nun der Glaube der Gotteskinder? Vers 11. Petrus sagt, wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dastehen in heiligem Wandel und frommem Wesen? Dastehen in heiligem Wandel und frommem Wesen. Es wäre lieb, wenn Sie die Tür schließen könnten. Dankeschön. Und ich weise darauf hin, dass da nicht wörtlich steht, wie müsst ihr dann dastehen, also dass das nur auf die Zukunft bezogen wäre, sondern das gilt schon jetzt. In der Schlachtübersetzung heißt es sehr schön, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch. Also schon jetzt gilt das. In einer englischen Übersetzung heißt es, what sort of people ought you to be? Was für eine Art von Leute solltet ihr da sein? Das ist die einzig angemessene Haltung, mit der ein Christ in dieser Situation leben soll, sagt Petrus. Im Ausblick auf diese Zukunft und angesichts auch der gegenwärtigen Angriffe, die wir von den Spöttern erdulden müssen. Das ist das Erste. Der Glaube der Gotteskinder strebt nach geistlicher Integrität. Das ist hier gemeint. Und damit schließt sich wieder der Kreis zum ersten Kapitel, zu diesem Eifer, von dem wir gesprochen haben. Diesem Eifer, der um alles in der Welt Gott gefallen will und Jesus dienen will. Und wie sieht diese geistliche Integrität aus? Petrus spricht einmal vom heiligen Wandel und dann vom frommen Wesen. Das erste, heiliger Wandel, meint die praktische Bewährung, also die gottesgehorsamen Handlungen. Und das zweite, das fromme Wesen, da steht wieder dieser Ausdruck für Gottseligkeit oder Frömmigkeit. Das meint die Ehrfurcht vor Gott, also eine hingegebene Herzenshaltung. Es geht um treue, gehorsame Handlungen in der praktischen Bewährung, die erwachsen aus der Ehrfurcht vor Gott, aus einer hingegebenen Herzenshaltung. Unsere Haltung soll unsere Handlungen bestimmen, macht die Bibel immer wieder deutlich. Und Petrus sagt, der Glaube strebt nach geistlicher Integrität. Er ist voller Ehrfurcht vor dem heiligen Gott. Und er bittet darum, dass Gott diese Ehrfurcht, dieses auch Erzittern vor der Heiligkeit Gottes und zugleich geborgen sein in seiner Macht und Vatergüte durch Jesus Christus, das soll uns immer mehr prägen. Und das meint Petrus hier, wenn er sagt, wie sehr solltet ihr euch jetzt dadurch auszeichnen, durch diese Haltung und durch die Handlungen, die aus dieser Haltung erwachsen, strebt nach geistlicher Integrität. Und Leute, wenn uns diese Haltung prägt, dann folgt daraus, dass wir mit Gottes Zukunft rechnen. Petrus sagt, danach sollst du streben nach dieser geistlichen Integrität. Ich will streben nach dem Leben, wo ich selig bin. Und dann werden wir viel gezielter auf Gottes Zukunft warten und damit rechnen. Und das kommt dann in Vers 12. Die ihr, oder man könnte noch besser übersetzen, strebt nach dieser Integrität, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt. Und dann nochmal diese Formulierung, an dem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in welchen Gerechtigkeit wohnt. Und das ist das Zweite, was zum Glauben der Gotteskinder gehört. Der Glaube der Gotteskinder sehnt sich nach Gottes Tag. Sehnt sich nach Gottes Tag. Und die Begriffe, die Petrus hier verwendet, die drücken eine starke Erwartung aus. Wie wir es eben gesungen haben, wir warten dein, o Gottes Sohn, und lieben dein Erscheinen. Genau das sagt dieser Vers. Dass ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt. Und Vers 13 nochmal, wir warten drauf. Und darum dieser Gruß, Maranatha, Herr, komm. Wir müssen diesen Tag nicht fürchten, wir dürfen uns auf diesen Tag freuen, ihr Lieben. Denn dieser Tag Gottes, von dem Petrus hier redet, führt noch über den Tag des Herrn hinaus. Das müssen wir vom Zusammenhang her verstehen. Tag des Herrn, hatten wir gesagt, ist Gottes Eingreifen zum Gericht. Vers 10, auch Vers 7, Tag des Gerichts, steht da Gottes übernatürliches Eingreifen. Und dieses übernatürliche Eingreifen Gottes mündet gewissermaßen als eine Klimax, als ein Höhepunkt am Ende in die kosmische Katastrophe, in das Schmelzen der Elemente. Das ist der Höhepunkt und die Vollendung und die Zuspitzung dieses Tages des Herrn. Aber, und sehen Sie bitte genau hin, das ist noch nicht Gottes letztes Wort in dieser Sache. Nachdem das passiert ist, folgt das Geschehen von Vers 13. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Also, das ist der eigentliche Tag Gottes. Diese Neuschöpfung, der Tag Gottes, wenn Sie so wollen, löst den Tag des Gerichts, löst den Tag des Herrn ab. Er ist an dieser Schnittstelle. Wenn der Tag des Herrn, des Gerichts zur Vollendung kommt, dann bricht der Tag Gottes auf. Dann gibt es diese Neuschöpfung. Und das ist das eigentliche Ziel unserer Erwartung. Der Tag des Herrn, das ist Durchgangsstation. Wir sitzen nicht da und warten voller Rachsucht auf das Gericht, dass das nun endlich alles zerschlagen wird und die dann ihr gerechtes Urteil finden. Das ist nicht der Zielpunkt unserer Hoffnung, sondern der Tag Gottes löst den Tag des Gerichts ab, so wie der neue Tag um 0 Uhr den alten Tag ablöst. Das ist das Ziel unserer Erwartung. John MacArthur hat es so geschrieben, Zitat, der Tag Gottes bezieht sich auf die Ewigkeit, wenn Gott für immer alle seine Feinde unterworfen haben wird. Der Tag des Herrn dagegen bezieht sich auf die davorliegenden dramatischen Ereignisse, die das letzte Gericht über die Ungläubigen begleiten. Also wir gehen auf diesen Tag Gottes zu. Wir freuen uns nicht in erster Linie darauf, dass die Welt gerichtet wird, sondern wir freuen uns darauf, dass Gott durch das Gericht hindurch seine Neuschöpfung bringen wird. Darauf freuen wir uns. Und diese Neuschöpfung ist eben wirklich eine Neuschöpfung. Das hat eine völlig unableitbare, neue, einzigartige Qualität. Und Petrus beschränkt sich hier auf eine ganz kurze Beschreibung. Ausführlichere Informationen darüber liefert uns zum Beispiel Johannes in seiner Offenbarung. Das ist sein Beitrag, den er leistet. Petrus beschränkt sich hier auf eine einzige Anmerkung. Und wie beschreibt er diesen neuen Himmel und diese neue Erde? Er sagt, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und da ist der Begriff Wohnen wichtig. Denn Wohnen, das bedeutet zu Hause sein, dort beständig sein, dort beständig vorherrschen, beständig dorthin gehören. Und das heißt, dort wird beständig alle Ungerechtigkeit gebannt sein. Dort wird beständig alle Schuld mit allen Folgen, die dazugehören, gebannt sein. Dort wird beständig Gottes herrliche Gerechtigkeit regieren und alles bestimmen. Und dann wird genau das eintreten, was Offenbarung 21 am Ende beschreibt. Offenbarung 21, das vorletzte Kapitel der Bibel, jene wunderbaren Verse, die wir so gern bei Beerdigungen von Christen lesen und hören. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, die erste Schöpfung, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. In welchen Gerechtigkeit wohnt? Das ist der neue Himmel und die neue Erde. Und sehen Sie, auch das gehört zum prophetischen Wort von Kapitel 1, Vers 19, das wir kennen müssen. Auch das gehört zu den Hilfen für den dunklen Ort, an dem wir uns jetzt noch bewähren müssen. Angegriffen von den Irrlehrern, angegriffen aber auch von innen durch unsere eigene Verzagtheit und unseren eigenen Kleinmut. Und darum ist es umso wichtiger, dass wir diese große Perspektive immer wieder vor Augen haben. Er kommt. Der Glaube sehnt sich nach Gottes Tag. Allerdings ertappen wir uns manchmal dabei, und ich glaube, das ist wichtig hier auch zu sagen, dass wir dennoch ziemlich erdverbunden sind. In einem Lied heißt es, wir beten laut, Herr, komm doch wieder, damit das alles ausgelöst wird, und denken leise, jetzt noch nicht. Warum? Weil wir uns das so wenig vorstellen können. Ich denke, ein Grund ist einfach der, dass wir uns das so wenig vorstellen können und dass uns das doch ein bisschen Angst macht, obwohl wir keinen Grund haben, dazu Angst zu haben. Aber es macht uns Angst. Und wir haben noch so viele Pläne. Ne? Ein befreundeter Kollege hat mal gesagt, wir werden uns noch mal wundern, wenn wir im Himmel sind, warum wir so sehr an dieser Erde gehangen haben. Das stimmt mit Sicherheit. Aber wir können es uns einfach jetzt so schlecht vorstellen. Und ich denke einfach, dass je jünger jemand ist, das umso schwieriger für ihn ist. Dass man innerlich so diesen Impuls hat, ich würde gern noch heiraten. Herr, komm doch wieder, aber bitte erst, wenn ich verheiratet bin, ja? Oder ich würde so gerne noch Kinder bekommen und eine Familie gründen und bestimmte Dinge in meinem Berufszusammenhang verwirklichen. Und ich denke dann manchmal, ich würde so gerne noch dieses oder jenes Buch geschrieben haben, bis er kommt. Ja, verstehen Sie, die Alten sind dann anders komisch. Aber das ist einfach so. Das hängt mit unserer Erdverwachsenheit, auch mit unserem Sündersein zusammen. Dass wir uns das so schwer vorstellen können. Und dass wir manchmal denken, Herr, ich müsste mich eigentlich noch mehr drauf freuen. Ich will schon, dass du kommst, aber ich stelle mir das so vor, er müsste kommen, wenn ich noch Enkel gehabt habe, ja? So sind wir. Und umso nötiger haben wir, das zu hören. Dass der Herr uns immer wieder ausrichtet darauf. Und wissen Sie, mir ist aber noch ein tröstlicher Gedanke gekommen, als ich über diese Problematik nachdachte. Das ist ja eigentlich eine übernatürliche Sehnsucht. Die muss auch wachsen. Eine übernatürliche Sehnsucht, dass der Herr kommt. Die muss auch geistlich gewirkt werden. Auch bei uns Älteren. Natürlich, wenn jemand dann am Ende seines Lebens angekommen ist und alt und lebenssatt und vielleicht sogar noch etwas krank und es eher beschwerlich für ihn wird, dass der sich auf die Wiederkunft des Herrn freut, würde ich sagen, das ist keine Kunst. Ja? Aber wir sollen uns ja schon vorher darauf freuen. Aber das heißt nicht Rückzug aus der Welt. Schauen Sie, das heißt nicht, dass man sich an dem, was der Herr uns jetzt schenkt, nicht freuen dürfte. Ganz im Gegenteil, man kann sich erst recht dran freuen. Warum? Weil man weiß, danach kommt noch etwas viel Besseres. Ich möchte das mit einem schwachen Vergleich sagen, den Sie mir bitte nachsehen möchten, dass er etwas profan ist. Ich gehe von jemandem aus, der gerne essen geht, aber noch lieber ins Konzert. Das ist also der Ausgangspunkt meines Versuchs. Ja? Geht gerne essen, aber noch lieber zum Konzert. So. Und dann hat er ein Essen geplant, ist eingeladen, schönes Steakhouse. Und kurz danach bekommt er für denselben Tag zwei Konzertkarten geschenkt. Und der wird auch nicht sagen, ach, ich kann das Essen, was davor liegt, gar nicht richtig genießen, weil ich hinterher ins Konzert muss. Sondern im Gegenteil, der wird sich an dem Essen umso mehr freuen, weil das ganze Essen schon im Licht der Vorfreude auf das Konzert steht, das danach noch kommt. Und ich denke, so ist die Situation. Das Essen steht schon im Licht des Konzerts. Und genau so können wir uns an den guten Dingen, die Gott uns hier schenkt, umso mehr freuen, wenn wir sie schon im Licht von Gottes großer Zukunft sehen. Das vermiest uns die Freude daran nicht, sondern es entspannt die Freude, es vergrößert sie. Ja, jetzt kannst du ins Steakhouse gehen, aber danach kommt noch was viel Tolleres. Kann sich schon die ganze Zeit drauf freuen. Möge Gott uns diesen Blick geben, nicht, dass wir aus dieser Welt flüchten, nicht, dass wir undankbar sind für die guten Schöpfungsgaben, die er uns schenkt. Aber dass wir uns immer wieder klar machen, es ist das Vorletzte, es ist nicht das Letzte. Und was dann kommt, ist noch viel größer und noch viel schöner. Und es wirft ein wunderbares Licht auf all das, was wir jetzt schon tun. Lasst uns den Herrn um diese Haltung bitten. Der Glaube der Gotteskinder sehnt sich nach Gottes Tag. Und wenn man diese klare Vorwärtsorientierung hat, dann wirkt sich das auch massiv auf die Gegenwart aus. Und wir kommen jetzt auch in der Gegenwart auf die Zielgerade. Vers 14. Darum, meine Lieben, während ihr darauf wartet, also während das geschieht, während ihr diese Perspektive habt, seid bemüht, dass ihr vor ihm, vor Gott, also unbefleckt und untadelig im Frieden befunden werdet. Ganz schnell. Drittens, der Glaube der Gotteskinder streckt sich aus nach Gottes Frieden. Petrus sagt, bemüht euch eifrig, das gilt jetzt schon. Was heißt Frieden? Ich kürze es jetzt mal ab. Shalom im Hebräischen. Das bedeutet geborgen bei Gott. Und der griechische Begriff leitet sich von diesem Hebräischen ab. Geborgen bei unserem Herrn, weil wir mit ihm versöhnt sind. Und schauen Sie, das ist das Erste, worauf das hier hindeutet, dass wir getrost und geborgen sind, dass wir uns nach diesem Frieden Gottes ausstrecken. Der Friede Gottes, sagt Paulus in Philipper 4, der höher ist als all unser menschliches Denken, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Das ist hier gemeint. Getrost und geborgen. Und warum dürfen wir getrost und geborgen sein? Weil alles, was uns von Gott trennt und unser Gewissen belastet, bereinigt sein darf. Und das macht Petrus mit diesem anderen Ausdruck hier deutlich, nämlich, dass ihr vor ihm unbefleckt und untadelig im Frieden befunden werdet. Unbefleckt und untadelig. Das heißt, rein von Schuld. Die Irrlehrer, die waren voller Schmutz und Schandflecken. Aber wir dürfen unbefleckt und untadelig sein. Warum? Weil Jesus sein kostbares Blut als ein untadeliges und unbeflecktes Lamm für uns vergossen hat. Das sagt Petrus im ersten Brief. 1. Petrus 1, 18 und 19, Jesus ist das untadelige und unbefleckte Lamm. Und jetzt in unserem Vers hier, 2. Petrus 3, Vers 14, sagt er, ihr sollt unbefleckt und untadelig sein und darin Frieden haben. Das heißt, weil Jesus sein Blut als untadeliges Lamm vergossen hat, dürfen wir jetzt auch unbefleckt und untadelig sein, befreit von unserer Schuld und Frieden haben mit Gott und getröstet sein und geborgen bei ihm. Das will er uns schenken. Also, wer Gottes Zukunft ernst nimmt, wer weiß, worauf er zugeht, der ist dann natürlich auch noch mal mehr motiviert, in der Heiligung zu leben. Ja, der ist natürlich umso mehr darauf erpicht, dass immer alle Flecken beseitigt werden, dass alle Schuld weg ist, dass das geklärt ist. Der Glaube an die Wiederkunft Jesu mit allem, was das nach sich zieht, mit dem Gericht und der Vollendung, der ist ein ganz starker Ansporn zur Heiligung. Wir wissen, wir gehen darauf zu, wir wissen, wir werden vor ihm stehen mit unserem Leben. Hat Dr. Solter uns gestern auch nochmal ins Gewissen gepredigt, gestern Abend. Und wenn uns das klar ist, dann bedenken wir das jetzt doch. Ich stehe mit diesem Leben vor meinem Herrn. Und Johannes hat Petrus da sehr gut assistiert gewissermaßen. Er hat im 1. Johannesbrief Kapitel 3 genau diese Wahrheit nochmal ausgedrückt. Da sagt er in 1. Johannes 3, Vers 2, den Vers hatten wir gestern, Geliebte, wir sind Gottes Kinder, aber es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sind. Es ist jetzt noch vorläufig, jetzt sind wir noch mit unserer Schuld behaftet. Jetzt sehen wir ihn noch nicht mit unseren Augen. Jetzt ist da noch dieser letzte Vorbehalt. Aber der wird einmal weichen. Und er sagt dir, wir werden ihn sehen, wie er ist. Es kommt der Tag, da werden wir ihm gegenüberstehen. Das ist der Blick auf diese Zukunft. Und was ist jetzt die Schlussfolgerung? 1. Johannes 3, Vers 3. Da sagt er, und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich. Gleich wie er rein ist. Wenn wir mit dieser Hoffnung, mit dieser Gewissheit leben, dann können wir nicht einfach sagen, gut, wir haben eben hier unsere Sünden und das ist nun mal so und das ist ein Problem, aber irgendwann werden wir beim Herrn sein und das ist gut. Nein, wir werden vor ihm stehen und wenn uns das bewusst ist und wir bewusst darauf zugehen, dann wollen wir ohne diese Schandflecken sein. Dann wollen wir Tag für Tag aus der Vergebung leben. Und dann wollen wir in diesem Frieden jetzt schon leben. Und dann einmal vor ihm stehen, nicht als Leute, die von sich aus eine weiße Weste haben, also als Leute, die Tag für Tag den Herrn darum gebeten haben, vergib mir meine Schuld und lass mich in deinem Frieden und rein vor dir leben. Und wenn ein Schmutz draufkommt, bitte wisch ihn immer gleich wieder weg. Und schauen Sie, wenn wir so im Frieden sind, bei Jesus geborgen, dann können wir auch mit der Last des Wartens besser umgehen. Und das macht der vierte Punkt deutlich, der Glaube der Gotteskinder staunt über Gottes Geduld. Dann können wir nämlich dem Herrn auch dafür danken. Dann können wir dem Herrn sogar dafür danken, dass er noch nicht wiedergekommen ist. Deswegen sagt Petrus in dem folgenden Vers 15, und die Geduld unseres Herrn erachtet für Rettung. Da steht in dieser Übersetzung für eure Rettung. Aber eigentlich ist es nicht auf die bezogen, denen das geschrieben ist. Da steht auch nicht der Begriff eure im griechischen Urtext. Sondern da steht, die Langmut des Herrn haltet für Rettung. Die Langmut des Herrn haltet für Rettung. Das verlängert die Gnadenzeit für die noch Unbekehrten. Solange diese Ereignisse noch nicht eingetreten sind, ist noch Gnadenzeit. Solange das Gericht noch nicht gekommen ist, gilt der Ruf zur Umkehr. Und Schlachter übersetzt, und seht die Langmut eures Herrn als Rettung an. Und das ist nach Vers 3 die zweite indirekte Aufforderung, dass wir das Evangelisieren nicht vergessen. Dass wir nicht in unserer gründlichen Befassung mit diesen wichtigen Fragen und in unserer intensiven Auseinandersetzung mit den Irrlehrern und in unserem darauf achten, dass wir aus der Vergebung leben und dass unser Leben immer wieder bereinigt wird, dass wir dabei nicht vergessen, Gottes Geduld mit den Verlorenen. Und dass wir von diesem Vers 15a und Vers 9 uns auch ins Stammbuch schreiben lassen, aus dem 2. Petrus 3, dass wir eine Verantwortung haben, die Zeit zu nutzen. Die Geduld Gottes. Gott ist geduldig und wir verschlafen Gottes Geduld. Wir ziehen uns zurück in unsere Klicken und lassen die Welt Welt sein und vergessen das Gnadenangebot, das in dieser Geduld Gottes liegt. Lasst uns das ernst nehmen, ihr Lieben. Wer über Gottes Geduld staunt, wird sie den Verlorenen erzählen. Und dann folgt der überraschende Hinweis auf den Kollegen und Bruder. In der Fortsetzung von Vers 15. Und die Geduld unseres Herrn erachtet für eure Rettung, wie auch unser lieber Bruder Paulus. nach der Weisheit, die ihm gegeben ist, euch geschrieben hat. Davon redet er in allen Briefen, in denen einige Dinge schwer zu verstehen sind, welche die Unwissenden und Leichtfertigen verdrehen, wie auch die anderen Schriften zu ihrer eigenen Verdammnis. Also Petrus öffnet jetzt den Blick seiner Leser für das gesamte apostolische Zeugnis. Und das ist das fünfte, der Glaube der Gotteskinder studiert die ganze Schrift. Der Glaube der Gotteskinder studiert die ganze Schrift. Auch Paulus hat gesagt, dass Gottes Geduld und Güte den Zweck hat, dass Sünder umkehren. Nämlich Römer 2, Vers 4. Da sagt Paulus genau das. Da redet er auch von Gottes Langmut, da redet er auch von der Geduld. Und damit macht er deutlich, dass es deswegen, damit Leute zur Umkehr kommen. Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr treibt, sagt Paulus da. Auch Paulus hat also darüber geschrieben, sagt Petrus ganz zu Recht. Zugegeben, manches ist ein bisschen schwer zu verstehen, auch in dem Römerbrief, aus dem dieses Zitat stammt. Auch manches andere von Paulus wird von den Spöttern bewusst verdreht. Also dieser Ausdruck da, der ist wirklich sehr wörtlich zu nehmen. Welches die Leichtfertigen verdrehen, da könnte man fast sagen, da wird ein Körper bei einer Folterung auf die Folterbank gespannt und verdreht. Das steckt in diesem Verb mit drin. Und so spannen sie die Schriften des Paulus auf die Folterbank und verdrehen und verfälschen und manipulieren sie. Und leiten aus seiner Lehre von der freien Gnade ab, dass wir hier tun können, was wir wollen und frisch drauf lossündigen. Und verfälschen es. Aber Paulus ist unser lieber Bruder. Paulus hat von Gott so viel geschenkt bekommen. Es ist vieles schwer zu verstehen, aber es lohnt sich. Damit wir durchschauen, wenn es verdreht wird und damit wir für uns selbst den Gewinn haben. Lest Paulus, Leute, sagt Petrus. Lest Paulus' Briefe. Er öffnet den Blick seiner Leser für das Ganze der apostolischen Offenbarung. Die Schriften von Paulus sind wichtig. Sie stehen auf einer Stufe mit den übrigen Schriften. Und das ist nochmal ein ganz, ganz klarer Hinweis, dass schon zur Zeit des zweiten Petrusbriefes die Paulusbriefe, die bis dahin bekannt waren, und das gilt für die andere apostolische Literatur mit Sicherheit genauso, als Schriften anerkannt waren. Das ist ein Fachbegriff für heilige Schriften. Petrus spricht von den Paulus-Schriften schon so wie von Jesaja oder Jeremia oder Hesekiel. Das war schon bewusst auch den Aposteln. Das, was Jesus uns schenkt in dem, was in sein Wort kommt, ist heilige Schrift. Und so redet Petrus hier von Paulus-Briefen als heiliger Schrift. Studiert sie, das ganze reiche Wort Gottes. Dann seid ihr ausgerüstet für die letzte Herausforderung, die ich euch noch ans Herz legen will. Und das ist das sechste, der Glaube der Gotteskinder schützt sich gegen Verführung. Und dann haben wir diesen ganzen großen Text miteinander durchschritten. Noch diese letzten beiden Verse. Noch einmal holt Petrus aus, noch einmal sagt ihr, ihr aber meine Lieben, weil ihr das alles im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrtum dieser ruchlosen Leute, also dieser ruchlosen Leute, die die Paulusschriften zu ihrem eigenen Unheil verdrehen, die das Wort Gottes nicht ernst nehmen. Hütet euch, passt auf, dass ihr nicht durch den Irrtum dieser ruchlosen Leute samt ihnen, also mit ihnen zusammen, verführt werdet und fallt aus eurem festen Stand. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn Heilands Jesus Christus. Ihm sei Ehre jetzt und für ewige Zeiten. Amen. Hütet euch. Das heißt, nehmt euch in Acht, seid wachsam. Das griechische Wort, das da steht, enthält auch den Begriff für Wächter. Passt auf, lasst euch nicht über den Tisch ziehen, lasst euch nicht einlullen, lasst euch nicht von diesen ganzen Phrasen der Irrlehre an der Nase herumführen, lasst euch nicht unbiblische Lehren als Wahrheit verkaufen. Lasst euch nicht von jedem Tierchen irritieren, das durchs Dorf getrieben wird. Von jeder neuen Idee, von jedem neuen Modell aus Amerika oder Singapur oder von sonst woher. Oder vielleicht aus irgendeiner Schmiede auch in Deutschland. Passt auf. Seid wachsam. Lasst euch auch nicht einschüchtern. Wenn die euch sagen, ihr seid immer die Meckerpötte. Nein, sagt es freundlich, sagt es lieb, aber passt auf. Und habt keine Angst. Das heißt das auch, schaut nicht wie das Kaninchen auf die Schlange, erstarrt nicht. Leute, ihr sollt nüchtern sein, aber wach und fröhlich dabei. Paulus hat es vorgemacht, Paulus hat immer vor den Irrlehrern gewarnt und Petrus stößt in das gleiche Horn. Und Petrus sagt nicht, ach, der Herr wird euch schon bewahren. Habe ich manchmal von Eltern gehört, man sagt, ja Leute, ihr müsst doch aufpassen, wenn die Kinder dann mit Evolutionslehre außen befasst sind, ihr müsst da dranbleiben. Ach, der Herr Jesus wird sie schon bewahren. Natürlich wird der Herr Jesus sie bewahren, wenn wir den Herrn darum bitten, aber der Herr Jesus wird uns auch als Eltern sagen, nehmt eure Verantwortung ernst. Und genauso macht es Petrus. Er sagt, ja, wir können ja mal alles ganz locker auf uns zukommen lassen. Wir stehen ja sowieso unter dem Schutz des Herrn. Sondern aus dem Schutz des Herrn leitet er eben nicht die Berechtigung zu Faulheit ab oder zu Nachlässigkeit, sondern er sagt, pass auf, seid wachsam. Und auch in einer Gemeinde muss es einen Wächterdienst geben. Eigentlich ist das die Verantwortung aller Christen, aber in der Gemeinde ist das nochmal zusätzlich besonders die Verantwortung der Gemeindeleitung. Die Gemeindeleitung hat die Verantwortung für das, was in ihrem Verantwortungsbereich gelehrt wird. Das kann ihr keiner abnehmen. Niemand. Jeder, der in diesen Dienst gerufen ist, muss dafür vor Gott gerade stehen. Und er wird dafür auch von Gott zur Rechenschaft gezogen werden. Das kann uns niemand abnehmen. Und im übertragenen Sinne gilt das für jeden Christen, für jeden Hausvater, für jeden Hauskreisleiter, für jeden Erzieher, für jeden, der irgendwie mit anderen Menschen zu tun hat und für diese Verantwortung weiter trägt. Seid wachsam. Und auch unsere Bibeltage sollen eine Hilfe zur Wachsamkeit sein. Und wenn wir hier über problematische Entwicklungen manchmal reden, dann nicht, weil das so richtig schön Stimmung macht, sondern weil wir einander helfen müssen, die Dinge zu kennen, die Zusammenhänge zu verstehen. Es hängt so viel dran, dass wir uns da nicht verwirren und über den Tisch ziehen lassen. Hütet euch, sagt er, und beschützt auch die, die euch anvertraut sind. Folgt daraus. Wach auf, du Geist der ersten Zeugen, haben wir vorhin gesungen, die auf der Mauer als treue Wächter stehen. Und darum ist es so wichtig, dass ihr dranbleibt. Und darum kommt am Ende diese Aufforderung noch einmal, wachst in der Gnade. Wachset in der Gnade. Damit schließt sich der Kreis vom ersten Kapitel, wo das uns auch schon ans Herz gelegt wird. Wachst in der Gnade. Nehmt zu in eurem Gehorsam, in eurer Erkenntnis. Seid eifrig darin, dem Herrn immer mehr nachzufolgen. Und dann kommt das andere, worin ist das gegründet, dieses Wachstum in der Gnade? In der Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Das ist die Grundlage, dass wir auch wachsen in der Verbindung mit Jesus. Dass wir ihn, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Dass wir Tag für Tag wirklich mit ihm auch ganz bewusst leben. Dass wir im Gespräch mit ihm sind. Dass wir in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus wachsen. Dass wir ihn immer besser verstehen, aufgrund dessen, was wir aus seinem Wort über ihn erfahren. Dass wir in der Christologie immer geschulter werden, dass wir immer besser verstehen, was das heißt, dass Jesus Gott ist, was sein stellvertretender Opfertod am Kreuz für uns bedeutet. Aber dieses Erkennen hat dann immer auch diese persönliche Komponente, dass wir ihn persönlich erkennen, dass wir ihm das glauben und dass wir unser Leben an ihn binden, dass wir ihn lieben, dass wir von ihm reden und zur Ehre Gottes, des Vaters, den Herrn Jesus Christus preisen. Das Lob für den Sohn und das Lob für den Vater hängt immer ganz eng zusammen. Und aus diesem Wachstum in der Beziehung zu dem Herrn Jesus wächst dann auch die Heiligung. Die Erkenntnis seines Willens in unserem Leben kommt dann auch dieses Wachstum in der Gnade. Und damit schließt sich der Kreis. Schauen Sie, ist hochinteressant. Der zweite Vers des Petrusbriefes und der zweitletzte Vers des Petrusbriefes. Oder wir sollten vielleicht sagen, der zweitletzte Satz des Petrusbriefes. Da geht es jeweils um die Einladung zum Wachstum. Viel Gnade möge der Herr euch schenken, beziehungsweise wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Das ist der zweite Vers des Petrusbriefes und der zweitletzte Satz dieses Briefes, die Einladung zum Wachstum. Aber alles hängt an Jesus. Und darum endet Petrus diesen Brief, so wie er ihn begonnen hat. Petrus beendet diesen Brief, so wie er ihn begonnen hat. Und ich bitte uns, dass wir zum Schluss diese Klammer sehen, indem er Jesus Christus als Gott anerkennt und anbetet. Das ist die Klammer dieses Briefes. Sie erinnern sich noch an gestern? Was steht im ersten Satz? Simon Petrus, ein Knecht und Apostel Jesu Christi, an alle, die mit uns denselben teuren Glauben empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Und wir haben gesehen, hier wird Jesus ausdrücklich als Gott bekannt. Das ist der erste Vers dieses Briefes. Und wie endet dieser Brief? In Kapitel 3, also 2. Petrus 3, der allerletzte Satz, da heißt es, ihm, nämlich unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, sei Ehre jetzt und für ewige Zeiten. Es ist alles umschlossen von unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, der Gott ist. Und in der Bindung an ihn und aus seiner Quelle dürfen wir wachsen im Glauben und zubereitet werden für diese Zeit, für diese Situation, in die unser Herr uns hineingestellt hat. Ihr Lieben, was für einen wunderbaren Weg hat der Apostel uns in diesen beiden Tagen geführt. Wir haben einen überreichen Glauben geschenkt bekommen, haben wir in Kapitel 1 gesehen. Ja, wir leben in stürmischen Zeiten. Das haben wir in Kapitel 2 studiert und im Judasbrief. Aber unser Herr behält jederzeit die Kontrolle. Und deshalb hat er uns offengelegt, was die Zukunft bringen wird. Und es ist so wichtig, ihr Lieben, dass wir diese Zukunft wirklich im Blick behalten. Dass wir diese Zukunft im Herzen haben. Er kommt wieder. Er greift ein zum Gericht. Und er schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Die Spötter, die wollen uns das kaputt machen. Der Stolz der Spötter verleumdet die Verheißung seines Kommens, verfälscht die Geschichte, verrechnet sich mit Gottes Zeitplan, verkennt Gottes Geduld und vergeht mit der Welt. Aber der Glaube der Gotteskinder, unser Glaube, der uns geschenkt ist, der überwindet das, weil unser Herr stärker ist. Der Glaube der Gotteskinder strebt nach geistlicher Integrität, sehnt sich nach Gottes Tag, streckt sich aus nach Gottes Frieden, staunt über Gottes Geduld, studiert die ganze Schrift und schützt sich gegen die Verführung. Was für eine Verantwortung, was für ein Vorrecht. Menschlich wären wir da total überfordert. Aber am Ende steht ja nicht ein Mensch, sondern am Ende steht Jesus Christus, am Ende dieses Briefes. Am Ende steht nicht fest, diese Aufforderung wachset in der Gnade, sondern am Ende steht, ihm sei Ehre. Er bringt uns durch. Er hat das versprochen. Und wir dürfen ihn Tag für Tag bitten, so wie es in dem alten Lied heißt, Jesu, richte mein Gesichte nur auf jenes Ziel. Lenk die Schritte, stärk die Tritte, wenn ich Schwachheit fühle. Lock die Welt, so sprich mir zu, schmäht sie mich, so tröste du. Deine Gnade führe gerade mich aus ihrem Spiel. Und dann heißt es in der letzten Strophe, du musst ziehen. Mein Bemühen ist zu mangelhaft. Wo ihr es fehle, spürt die Seele, aber du hast Kraft, weil dein Wort das Leben bringt und dein Geist das Herz dort durchdringt. Dort in der Ewigkeit, dort wird's tönen bei dem Krönen. Gott ist's, der es schafft. Er schafft es. Und deshalb können wir getrost dem Ziel entgegengehen. Amen.